Der Penis ist die Antenne des Herzens. So steht es auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit. Dirk, was macht das mit dir?
Ja, Phil, ehrlich gesagt nicht viel. Also ich kann dem Zitat nicht viel abgewinnen. Penis und Herz schwingen nicht immer im Gleichklang. Zumindest ist das meine Erfahrung.
Aber es ist ein wichtiges Thema und ein Stück weit kann ich es dann doch irgendwie nachvollziehen, diesen Ansatz. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Hier sind die Halbzeitlegenden.
Halbzeitlegenden mit Dirk Schmidt und Phil Hofmeister.
Und für alle in ihren besten Jahren und allerspätestens da, Dirk, ist das Thema Männergesundheit ein extrem wichtiges, das wir heute behandeln werden, und zwar nicht mit irgendwem, sondern mit Dr. Volker Wittkamp. Hallo Volker, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hallo Volker, und jetzt wollen wir erstmal schauen, warum Volker eigentlich genau der richtige Mann ist, mit dem wir über die Themen der Männergesundheit hier sprechen. Wer ist Volker Wittkamp? Früher war Dr. Volker Wittkamp Weinverkäufer und DJ. Heute ist der Urologe, Chefarzt der Urologie, Medikus auf Schalke und Digital Creator mit großem Erfolg. Fit im Schritt war 4 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste, ein Werk von Volker Wittkamp, und ist in mehrere Sprachen übersetzt worden, unter anderem auf Französisch, Holländisch, Polnisch und Norwegisch erschienen. Er war der Urologe Volker Rachow in der Sat.1-Serie Klinik am Südring, Sexcoach in der RTL2-Serie Die Sexklinik, und er ist in den sozialen Medien sehr aktiv, betreibt gemeinsam mit Kollegen auf TikTok den Aufklärungskanal Dr. Sex mit knapp 1 Million Followern. Ich freue mich echt ganz doll auf unser Gespräch, lieber Volker.
Ja, absolut, Volker. Und die erste Frage, die sich mir stellt, wenn mir ein Urologe gegenüber sitzt: Wie lebt es sich eigentlich damit, dass man ein extrem unbeliebter Partner ist? Also sprich, wenn man derjenige ist, zu dem die Männer eigentlich am ungernsten überhaupt gehen.
Ach, das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Meistens, wenn die dann die Praxis, Krankenhaus oder was auch immer betreten, dann merken die, dass die Urologen ganz nett sind oder auch die Urologinnen, ja. Und deswegen ist da oft die anfängliche Scheu vielleicht auch, ist da schnell abgebaut. Und klar, wir haben so einen kleinen Ruf und den versuchen wir halt nicht zu bestätigen, und das schaffen wir, glaube ich, in den meisten Fällen.
Ich bin ja schon einen Tick älter als der Phil, also ich bin schon in den 60ern, Phil in den 40ern, und ich habe also deshalb eine gewisse urologische Erfahrung, zumindest was die Besuche des Urologen angeht.
Ich habe die aber auch, das eine schließt das andere ja nicht aus.
Ja, aber ich war schon öfter dort, da bin ich relativ sicher, und ich sehe da auch Frauen und sehr junge Menschen. Was machen die beim Urologen? Ich habe immer gedacht, das war mein Privileg, zum Urologen gehen zu dürfen in dem Alter. Aber wie gesagt, es gibt auch andere.
Genau, also der Urologe ist nicht der reine Männerarzt, sondern grob gesagt kann man sagen, dass er sich mit allen Sachen beschäftigt, die auch mit Urin in Kontakt kommen. Also wir haben auch die Nieren, wir haben die Harnleiter, die Blase, ja, und das sind natürlich auch alles Organe, die beide Geschlechter und auch Kinder haben, ja, und wo es natürlich auch zu Problemen kommen kann. Bei Kindern ist auch so ein klassischer Fall, zum Beispiel so eine Vorhautverengung, Phimose, sowas kann bestehen, Hodenhochstand. Bei Frauen kann es die Blasenentzündung sein oder auch Nierensteine und halt leider auch zum Beispiel Tumorerkrankungen dieser Organe, die halt alle betreffen.
Also das haben wir schon mal gelernt, wofür der Urologe eigentlich zuständig ist. Und auch die Diskussion, ist der Urologe ein Männerarzt, ist damit ein bisschen erklärt, warum es nicht so ganz passt.
Ne? Das stimmt, ja.
Genau, guckt man sich alle Organe an, dann hat man natürlich beim Mann so ein paar mehr Organe wie Prostata, Samenblase, Penis haben wir eben schon gesagt. Deswegen vom Verhältnis her sind schon mehr Männer in der urologischen Praxis anzutreffen, aber eben halt nicht ausschließlich.
Trotzdem muss man das ja irgendwie wollen, auch Volker, ne? Also wolltest du das tatsächlich oder hat das Leben dich irgendwann in diesen Fachbereich hineingetrieben?
Nee, man wird natürlich nicht gezwungen. Ja? Also ja, ist jetzt nicht so, dass, weiß ich nicht,
du machst was mit Pimmeln.
Ja, oder dass ich auch im Sandkasten schon gesagt habe, die einen Kinder, ich möchte Feuerwehrmann werden, und ich habe gesagt, ich möchte Urologe werden. Ja? Das wäre vielleicht auch ein bisschen komisch. Manchmal kann es natürlich sein, dass vielleicht Eltern eine Praxis haben. Ja, dann wird man vielleicht so ein bisschen da rein geboren. Aber bei mir war es auch, ich war der Erste in der Familie, der Medizin studiert hat. Mhm. Und ich habe es erst im Laufe des Studiums und von verschiedenen Praktika, Formulaturen das Fach kennengelernt und bin tatsächlich dadurch so ein bisschen da hängen geblieben, weil es ein recht kleines, überschaubares Fach ist. Ne, man muss ein bisschen weniger lernen vielleicht auch.
Aha, ja. Guck.
Und es ist aber auch ein Operativ. operatives Fach. Ja, also wir machen teilweise recht große Operationen, wie zum Beispiel Entfernung der Prostata, Entfernung der Blase. Das Ganze wird heute auch robotergestützt gemacht. Also es ist auch ein sehr technikaffines Fach. Und was man also so in verschiedenen Krankenhäusern kennengelernt hat, ist, dass die Urologen und Urologinnen, da sind so ein kleines, nettes Völkchen. Ich weiß nicht, ob das da drin an dem Fach liegt, ja, aber die sind meistens recht locker und die Stimmung ist immer gut. Die besten Partys waren immer bei den Urologen, ja. Also das, und dadurch bin ich da.
Aber die sind doch eigentlich als Männer unter sich. Also zu Partys brauchst du ja Mann und Frau normalerweise, damit sie richtig gut werden. Ja. Und ich kenne jetzt nur Urologen, keine Urologinnen.
Ehrlich? Ich kenne eine.
Ja, also es ist tatsächlich mittlerweile auch im Studium war es schon 50-50. Tatsächlich eigentlich mehr Frauen, die und auch in meinen letzten Stationen in Krankenhäusern waren, so wie es heute noch ist, gerade in der Assistenzebene waren tatsächlich deutlich mehr Frauen, Assistenzärztinnen, Urologinnen. Hierarchisch gesehen in den oberen Abteilungen war es noch ein bisschen anders, aber auch das ändert sich im Moment. Ja, und klar, das kann auch schon mal zu Problemen führen in der Notfallambulanz, ja, wenn dann Männer kommen mit Problemen und sagen, da möchte ich auch nicht behandelt werden, dann müssen sie weitergehen. Ja? Ja. Also das kann man sich tatsächlich nicht aussuchen und fachlich besteht da überhaupt kein Unterschied.
Ja, ich bin in einer Gemeinschaftspraxis, Urologie, und ich war beim letzten Mal erstmals bei der Ärztin in dieser Gemeinschaftspraxis und ich hatte da irgendwie, das ist völlig bescheuert, ich habe mich über mich selbst auch ein Stück weit geärgert, weil ich irgendwie ein komisches Gefühl hatte. Also nicht komisches Gefühl, aber ich dachte kurz so, huch, okay. Und dann denke ich mir, wie bescheuert bist du eigentlich? Es sollte doch völlig normal sein.
Ja, aber also ich kann das verstehen. Ne? Also man ist vielleicht ein bisschen überrascht. Es ist auch nicht das, was man gewohnt ist. Ja, das muss gar nicht daran liegen. Da hätte vielleicht auch ein anderer männlicher Arzt kommen können. Ne? Da wäre man auch überrascht gewesen. Aber klar, das kann man natürlich auch.
Ich glaube, es ist bei Phil auch ein bisschen die Angst vor dem Vergleich. Weil ich glaube, du hast halt...
Naja, da ist der Vergleich ja dann, den gewinnt er dann bei der Urologin.
Das stimmt, den gewinne ich so oder so. Das stimmt, aber ich denke mir oft bei einem männlichen Urologen dann halt eher, dass ich so denke, na, der weiß vielleicht eher, wovon ich rede. Kannst du den Gedanken nachvollziehen? Ist natürlich auch Quatsch eigentlich, ne? Weil studiert habt ihr ja alle dann dasselbe.
Studiert haben wir alle, klar. Und sagen wir, um die Sachen, wie es geht, die sind natürlich physiologisch, biologisch, die kann man sich auch so erklären. Ja, und das sind natürlich auch standardisierte Sachen. Und da gibt es, glaube ich, nicht so, also gibt es schon zu verstehen Sachen, ja, aber das können tatsächlich beide.
Ich glaube, da ist man auch mittlerweile drüber weg, dass man da auch
in zum Glück.
Beim Gynäkologen ist ja das Gleiche, da gibt es, also ich hätte da auch jetzt kein Problem. Ich muss allerdings nur sagen, zufällig ist mir noch keine begegnet. Ich habe noch ein Thema. Ich glaube, ich bin nicht von gestern, ich bin von vorgestern, weil Phil hat ja offensichtlich schon eine große urologische Besuchserfahrung in Praxen. Ich hatte die in dem Alter noch gar nicht.
Ja.
War damals ehrlich gesagt noch nicht so in als vor 20 Jahren. Wann sollte man denn eigentlich anfangen, zum Urologen zu gehen, zum Check-up? Oder wie sollte man sein urologisches Verhältnis gestalten?
Tatsächlich gibt es auch die reine Vorsorge Prostatakrebs-Früherkennung erst ab 40, ja, beziehungsweise 45. Lebensjahr. Ab da sollte man mal regelmäßig hin, wenn in der Familie Prostatakrebs bekannt ist, dann gerne ab 40, ansonsten ab 45 Jahren. Und vorher muss man tatsächlich erst zum Urologen, wenn man irgendwelche Probleme hat. Ja? Das kann aber zum Beispiel auch im jüngeren Alter auftreten, dass man am Hoden irgendwas abtastet oder irgendwas schmerzhaft ist, dass man das mal abchecken lässt.
Hat man ja relativ oft gehört, gerade bei Sportlern, dass die in letzter Zeit auch in den Medien erkennbar Hodenkrebs hatten. Also macht das Sinn, irgendwie als junger Mensch, und das ist ja eine Krankheit, die man eher in jüngeren Jahren hat, seinen Hoden zu untersuchen selbst, um zu erkennen, ich muss vielleicht doch mal zum Arzt?
Ja, tatsächlich. Also das ist ja auch eine Sache, die ich dann zum Beispiel in meinen Videos immer empfehle. Ja, es gibt keine Hodenkrebsvorsorge, dass man jetzt einmal im Jahr zum Urologen geht und das abklären lässt. Dafür ist es tatsächlich eine sehr, sehr seltene Krankheit, zum Glück. Ja. Aber was man empfiehlt, ist, dass man gerne mal einmal im Monat oder alle zwei Monate unter der Dusche in der Badewanne den Hoden abtastet. Ja, einmal von oben nach unten und guckt, ob da irgendwelche Verhärtungen sind. Sachen, die schmerzhaft sind, Sachen, die vielleicht vorher nicht waren. Und wenn man da was tastet, dann auf jeden Fall gerne einen Termin machen und das Ganze einmal abklären lassen. Und da wird man auch überall drangenommen. Ja, und das ist tatsächlich täglich Brot für uns Urologen.
Ich erzähle jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, ein Stück weit zumindest. Also ich bin Mitte 40 und ich muss eigentlich fast jede Nacht raus. Ja? Muss aufs Klo, muss Pipi machen. So, ja. Ist das schon ein Alarmsignal? Also das habe ich schon ein paar Jahre lang oder ist das völlig normal?
Nee, auch das ist eine Sache, das ist tatsächlich eine typisch urologische, ja, ich sag's jetzt mal, Erkrankung. Im Alter wächst die Prostata und verengt die Harnröhre so ein bisschen. Ja. Ja, und das führt eben dazu, dass man nachts diesen Harndrang hat. Mhm. Hat tatsächlich auch überhaupt nichts mit Prostatakrebs oder so zu tun.
Okay.
Ja. Ist körperlich auch nichts Schlechtes, aber es kann einen stören. Ja, das heißt, es kann auch irgendwann dann zweimal werden, dass man zweimal in der Nacht aufsteht, kann irgendwann dreimal werden und dann fängt es halt einen vielleicht auch an zu belasten, dass man nicht mehr schlafen kann. Ja, auch das kommt drauf an. Es gibt Leute, die schlafen direkt danach wieder ein. Es gibt Leute, die stört das. Ne? Mhm. Und es ist eine ganz normale Prostataerkrankung, ja, die man mal beobachten sollte, aber da muss man noch nichts machen.
Wozu ist eigentlich die Prostata gut? Du hast vorhin gesagt, die kann man entfernen, also braucht man die eigentlich gar nicht?
Ah, die hat schon so ein paar wichtige Aufgaben. Also man kann sie entfernen, wenn Prostatakrebs besteht. Aber sie ist tatsächlich für den Orgasmus zuständig, sie ist für den Samenerguss zuständig, ja, und spielt damit halt auch eine große Rolle bei der Fruchtbarkeit. Und wenn jetzt die Prostata entfernt würde, wäre es tatsächlich auch schwer mit Kinderkriegen.
Ich habe früher immer gedacht, der Urologe, da habe ich mal meinen Großvater hingehen sehen und dachte, okay, das ist wirklich so. Ohne dich jetzt
oder
anzugucken,
ich.
Dirk, ja, so ab 60 aufwärts. Aber so bin ich ein Stück weit groß geworden, ne, mit dieser Vorstellung, der Urologe ist so ein alter Männerarzt. Jetzt haben wir ja gerade schon festgestellt, ich habe auch schon eine gewisse urologische Grunderfahrung. Und als ich das letzte Mal in dieser Gemeinschaftspraxis war, saß ich im Wartebereich, habe mich umgeguckt und habe gedacht, das ist ja Wahnsinn, wie viele junge Menschen oder jüngere Menschen hier auch tatsächlich sitzen.
Sagen wir mal so, wir werden ja auch alle älter. Ne? Das heißt, das Verhältnis kippt irgendwann und selbst bei dir ist es so, dass die Leute dann im Wartezimmer natürlich auch immer jünger werden.
Hör doch auf,
das war eine sehr gute Antwort. Ja.
Also ich kenne das ja auch von Fußballspielern oder so, da hätte man früher mal gedacht, das waren ja alles immer so
Männer,
richtig. Ja. Und jetzt heute guckt man sich Fußballspieler an, ja, und denken, also früher waren die doch nicht so, oder? Also,
das ist so.
Deswegen, ich glaube, das liegt schon ein bisschen am Verhältnis.
Aber ich glaube, es ist sinnvoll, den Menschen einfach mal zu sagen und gerade auch den jungen Männern zu sagen, das ist jetzt nicht so, dass da nur alte Leute rumsitzen, im Gegenteil, ne? Sondern es ist sogar ein relativ gemischtes Publikum, wenn ich es mal so sagen kann, weil das baut ja auch so ein bisschen diese Hemmschwelle ab, einfach mal zum Urologen zu gehen, wenn man ein Problem hat.
Total, ja, also das auch wie gesagt, das sage ich auch immer in den Videos, dass man sich überhaupt nicht schämen sollte, ja, dass man gerne Sachen abklären lässt, wenn die einen stören, wenn man Probleme mit Erektion, Samenerguss oder sonst was hat, dann gerne mal vorbeikommen, ja, und da ist man halt ja wirklich nicht alleine, auch nicht in dem Alter.
Es ist ja so, dass du überhaupt, jetzt kommen wir mal zu den Themen, die ja besonders interessant sind, das ist nun mal die Sexualität und es ist die Vorsorge. Das sind eigentlich die Themen, die einen umtreiben und du hast ja da sehr, sehr viel gemacht. Du warst Sexcoach in der Serie Die Sexklinik und du hast diesen wirklich sehr großen TikTok-Aufklärungskanal Dr. Sex. Das sind große Dinge. Und wie ist es denn? Wie schnell sollte man denn dich aufsuchen, wenn man glaubt, Probleme zu haben? Ich meine, vielleicht hilft es auch manchmal einfach, den Partner zu wechseln, ne?
Naja, sagen wir mal so, du hast es gesagt, also das eine ist natürlich Vorsorge, ja, vielleicht hilft es auch, wenn man geschützten Geschlechtsverkehr hat zum Beispiel, auch das ist eine Sache, die durchaus Sinn macht. Naja, man sollte, man muss auch nicht wegen jedem Zwicken zum Urologen gehen, ja, wie bei jedem Arztbesuch auch, es gibt tatsächlich auch, dass man mal ein Zwicken im Hoden hat, das ist am nächsten Tag wieder weg. Ja, da muss man vielleicht noch nicht gehen. Aber gerade Sachen, die länger sind, die einen belasten, die einem komisch vorkommen, ja, die stören, ja, die sollte man auf jeden Fall abklären lassen, ob es irgendwie das Brennen in der Harnröhre ist, ob es eine Schwellung am Hoden ist, ja, ob es halt tatsächlich auch Probleme beim Wasserlassen sind. Ja, alles, was länger besteht und was einem komisch vorkommt, gerne abklären lassen.
Jetzt ist ja beispielsweise Prostatakrebs sehr gut heilbar, wenn früh erkannt. Und ist ja immer noch eine Krankheit, die einen eher in den späteren Jahren ereilt. Ab wann würdest du in welchem Zyklus eine Vorsorge, ein Check-up empfehlen, einen urologischen?
Genau, also Prostatakrebs ist die häufigste Tumorart in Deutschland. Ich glaube, pro Jahr erkranken ungefähr 70.000 Männer an Prostatakrebs. Also kommen jedes Jahr neu dazu. Und deswegen ist die Vorsorge bzw. Prostatakrebsfrüherkennung so wichtig, weil es früh erkannt sehr gut heilbar ist Und man sagt halt, ab dem 45. Lebensjahr sollte man regelmäßig gehen und den sogenannten PSA-Wert bestimmen. Das ist ein Faktor, der auf einen Blutwert, der auf Prostatakrebs hindeuten kann, ja, nicht muss. Und wenn dieser erhöht ist, dann wird eben weitergeschaut, dann werden zum Beispiel MRT-Untersuchungen gemacht und im Zweifel halt auch ein MRT. Wenn dieser PSA-Wert unter einer bestimmten Grenze ist, reicht es mittlerweile tatsächlich auch, alle 5 Jahre das abklären zu lassen. Das muss man ganz individuell klären, wie hoch der Wert ist, ja, oder ob irgendwelche anderen Beschwerden bestehen.
Diese Geschichte mit Nachhelfen bei sexueller Schwierigkeit. Wie offen sind da die Patienten und hat sich da ein bisschen was verändert?
Ja, das ist tatsächlich schon noch ein Thema, was man manchmal aktiv ansprechen muss, ja, und was ich tatsächlich auch immer mache. Ja, ob da irgendwelche Hilfen benötigt werden, weil die Männer schon auch noch so ein bisschen da das Tabu haben, dass sie vielleicht ja ihre Männlichkeit in Gefahr sehen, wenn sie das jetzt zugeben, dass sie Probleme mit der Erektion haben, ja, dass sie sich dann nicht mehr als richtiger Mann fühlen, dass sie da Hilfe, auch medikamentöse, ja, annehmen können. Und deswegen, ich spreche das auch tatsächlich unabhängig vom Alter an. Ja. Es gibt auch 50-jährige Männer, denen das nicht mehr so wichtig ist. Ja. Dann ist das Ganze auch kein Problem. Ja. Aber es gibt genauso 80-jährige Männer, die sagen, gib mir jede Pille, ich will morgen wieder. Ja. Und deswegen, das gehe ich da sehr offen mit im Prinzip allen Patienten an und frage da auch aktiv nach, um da vielleicht auch so ein bisschen die Scheu und die Scham abzubauen.
Wie ist das mit dem Spaßvergnügen? Man könnte ja auch sagen, ich bin eigentlich topfit, ne, und stehe da im wahrsten Sinne des Wortes meinen Mann und trotzdem pfeife ich mir mal was rein, um wirklich Leistungsgrenzen zu sprengen.
Sagen wir mal so, es hat tatsächlich nicht so viel mehr Benefit. Ja, also wenn man tatsächlich normale Erektion hat, bringt das on top nicht viel mehr. Wenn die ein bisschen nachlässt, kann es sein, dass es etwas härter ist. Es ist aber jetzt auch nicht so, dass man dadurch viel länger kann. Darauf hat es gar nicht so einen großen Einfluss.
Geht um die Intensität der Erektion dann, ne?
Genau. Mhm. Also es ist tatsächlich, wenn man jung ist und wenn man wenn man normal performt, braucht man sowas nicht. Mhm. Ja, dafür sind es halt auch noch Medikamente mit potenziellen Nebenwirkungen, auch wenn sie sehr gut verträglich sind. Ja, man braucht es einfach nicht, kann man sich sparen.
Das ist ja tatsächlich auch so, dass man, oder dass es erst dann wirklich was bringt, wenn man auch entsprechend sexuell erregt wird, ne?
Also genau, es ist auch nicht so, dass die Tablette jetzt automatisch eine Instant-Erektion macht. Ne? Man braucht halt schon noch den Reiz dafür.
Also die Sportschau mit Tablette gucken bringt keine sexuelle Erregung.
Naja, wenn dein Verein gewinnt, hoch gewinnt, mein Gott.
Erregung ist tatsächlich sehr subjektiv.
Eben,
ne?
Genau, wollte ich gerade sagen. Wir sitzen hier übrigens ein paar Meter nur weit weg von der Arena auf Schalke vom Bundesliga-Aufsteiger. Von daher ist Fußball hier auch omnipräsent, gerade bei unserer Aufnahme. Aber Stichwort, diese Potenzmittel, die inzwischen auch relativ gut zugänglich online bestellbar sind. Würdest du generell davon abraten oder sind diese Online-Apotheken, wo man ein paar Fragen beantworten muss und dann bekommt man das eben zugeschickt, ersetzt das Beratungsgespräch beim Urologen?
Es gab ja jetzt auch wieder die Abstimmung, ob sie vielleicht nicht, wie es in anderen Ländern auch der Fall ist, ob sie tatsächlich nicht frei verkäuflich auch in der Apotheke erhältlich sein sollten. Wurde sich in Deutschland dagegen entschieden. Ich sehe das Ganze tatsächlich, auch weil sie sehr gut verträglich sind, ein bisschen anders. Ja, und es gibt online zwei Sachen, wo man ein bisschen unterscheiden muss. Das eine ist natürlich so ein potenzieller Fake- und Schwarzmarkt. Ja, da gibt es tatsächlich wirklich auch Mittel, die man da bekommt, wo entweder kein Wirkstoff drin ist. Das, sage ich mal, geht noch, hat man vielleicht ein bisschen Placebo-Effekt noch. Aber es gibt eben auch Mittel, wo irgendein Quatsch drin ist, wo teilweise, die 600-fache Dosierung drin war.
Boah, das ist aber lebensgefährlich.
Genau, und dann fängt es halt an, dass es dann wirklich kein Spaß ist. Was du jetzt eben gesagt hast, diese, ich sag mal, schon seriösen Online-Apotheken, wo
machen
man
auch viel Werbung gerade, ne?
Man sich jetzt teilweise auch Krankmeldungen oder sonst was, Abnehmspritze, auch ein großes Thema da. Da sehe ich es tatsächlich ein bisschen anders. Ich bin immer noch dafür, dass man das Ganze ein bisschen kontrollierter, dass man mit seinem Arzt, seiner Ärztin darüber spricht. Ja, und die werden das einem auch dann verschreiben. Man muss es immer noch selber bezahlen. Mhm. Ja, so ist es. Es ist noch ein Lifestyle-Medikament. Ja. Aber aufpassen sollte man auf jeden Fall vor irgendwelchen Präparaten, die man auf dem Schwarzmarkt bekommt.
Du hast gerade von dem 85-Jährigen erzählt, der immer noch gerne möchte. Geht das unendlich mit diesen Pillen? Also kann man da Hoffnung haben, wenn man jetzt beispielsweise Mitte 60 wäre oder Anfang 60, dass das dann auch in 20 Jahren noch geht, wenn man
die Mittel
nutzt?
Es ist eine recht individuelle Sache. Es gibt mehrere Faktoren, die bei der Erektion eine Rolle spielen. Das eine sind nervliche Faktoren, ja, das heißt die Nerven, die Reizweiterleitung muss funktionieren. Und das andere sind Gefäßfaktoren, ja, das heißt, wenn die verengt, verkalkt sind, dann kommt weniger Blut an und da wirken diese Medikamente. Das heißt, wenn man aber jetzt Erektionsprobleme aufgrund von anderen Beschwerden hat, auch zum Beispiel nach einer Prostataoperation, wo vielleicht Nerven zerstört werden mussten, ja, oder wenn ein Nervenleiden besteht, da wirken die tatsächlich dann auch gar nicht so viel. Ja. Mhm. Aber auch da frühzeitig angefangen, ja, ist es tatsächlich so, dass die Gefäße dann natürlich auch regelmäßig besser geweitet werden und dass das in gewissermaßen auch so einen kleinen protektiven, wenn Beschwerden bestehen, ja, protektiven Schutz hat. Also das ist sehr individuell und kann auch beim 85-jährigen Mann noch gut funktionieren.
Kann man deshalb auch die individuelle Beratung durch den Arzt, und es nutzt eben nichts, einfach mal zu bestellen, reinhauen und dann denken, es wird schon funktionieren.
Genau, also und gerade im Alter werden halt auch andere Erkrankungen kommen dazu, ja. Und es gibt schon auch noch mit anderen Medikamenten Kontraindikationen, wo man sagt, dann sollte man vorsichtig sein oder dann sollte man es auf keinen Fall nehmen. Ja. Und das sollte halt am besten individuell besprochen werden. Es gibt ja auch mittlerweile dass das vielleicht auch in Apotheken passiert, ja. Aber dann steht man halt da und dann, wie ist die Werbung, dann ruft Erna, wo sind nochmal die Erektionstabletten?
Ich glaube, das ist sowieso ein Thema. Ich konnte mal sehen, wie gibt's ja Unternehmen, die sich damit beschäftigen, wo eben Pharmaprodukte genutzt werden, wo sie. Und da hat man also gesehen, dass zum Beispiel diese Erektionspräparate in ländlichen Gebieten so gut wie gar nicht nachgefragt werden. Also in den Zentren, ja, da gibt es relativ viel Nutzer dieser Präparate, und das war jetzt beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Entweder sind die wahnsinnig potent dort, oder es gibt andere Gründe, warum man die dort nicht nutzt. Ne?
Also ist interessant, also kenne ich tatsächlich jetzt auch nicht diese Studie. Man muss natürlich sagen, in der Stadt ist schon auch teilweise der Missbrauch erhöht, ja, auch teilweise, wenn es dann um Mischkonsum geht mit anderen Präparaten, ja, mit Drogen, weil die das natürlich auch teilweise negativ beeinflussen, dann wird damit dann dagegen gewirkt, dann hat man natürlich so einen Cocktail, der tatsächlich dann auch schädlich sein kann, ja. Die gute, weiß ich nicht, mecklenburgischer Seenplattenluft, ja, oder der Spargel da, ich weiß nicht, was es
ist. Der Spargel, guck, ja, da habe ich sofort das Phallus-Symbol.
Könnte es auch sein, aber, oder die brauchen es tatsächlich weniger.
Kann ich denn mich selbst zu Hause trainieren? Also beispielsweise, ich sage jetzt einfach mal Beckenbodengymnastik oder irgendetwas, um leistungsfähiger zu sein. Kannst du da irgendwelche Übungen empfehlen, die Phil heute Abend mal machen kann?
Wieso
zu Hause?
Denn ich jetzt,
ja, damit
direkt
du dich vorbereitest aufs Alter, wenn du weniger leistungsfähig bist.
Nein, tatsächlich. Also was man sagen muss, ist, dass man generell seine Gefäße allgemein fit halten sollte. Ja, daher kommt tatsächlich auch dieses Zitat vom Anfang, der Penis ist die Antenne des Herzens. Man denkt ja erst, das ist ein auch schöner romantischer Spruch oder sonst was. Ja. Aber der rührt daher, dass man am Penis, dass die für die Erektion die Gefäße sind, sehr, sehr klein. Ja? Und wenn es da schon zu Beeinträchtigungen kommt, dann kann das ein frühzeitiges Zeichen dafür sein, dass am Herzen auch was nicht stimmt.
Ja? Guck, und du wolltest mein Einstiegszitat hier erstmal.
Ich habe das zu wenig medizinisch gesehen.
Ja, genau, es ist tatsächlich, das heißt,
ich habe emotional reagiert.
Und selbst wenn einem die Erektion egal ist und man merkt, ich habe Erektionsprobleme, soll man das am besten auch seinem Arzt oder seiner Ärztin sagen, ja, weil man dann tatsächlich sich die Gefäße näher anguckt und man sagt, ungefähr 5 Jahre nach den ersten Erektionsproblemen kann es zu einem Herzinfarkt kommen, ja, weil dann sind die anderen Gefäße an der Reihe. Und da kommen wir wieder zur eigentlichen Frage. Also was man tatsächlich am besten machen kann für die Erektion, ist auf seine Gefäße aufpassen. Das heißt durch regelmäßigen Ausdauersport, ja, aber auch durch Kraftsport, durch weniger Rauchen, weniger Alkohol. Ja. Rauchen am besten gar nicht. Alkohol sagt man mittlerweile auch am besten gar nicht. Ja.
Ja.
Ist tatsächlich so, dass da diese Regel besteht. Und speziell Beckenbodentraining schadet tatsächlich auch nicht für die Performance, hat meistens eher so ein bisschen positiven Einfluss auf später auf die Kontinenz, ja, auf das Wasser halten, aber spielt tatsächlich auch bei der Erektion eine Rolle.
Wo du den Alkohol schon ansprichst, also das merke ich bei mir tatsächlich ganz extrem. Also den Zusammenhang zwischen Alkohol oder zu viel Alkohol und Erektionsproblemen, der ist so krass deutlich bei mir. Aber ich merke auch den Stress. Was würdest du sagen, ist der schlimmere Faktor? Wenn beides zusammenkommt, ist oft sehr problematisch, aber...
Tatsächlich noch mehr Rauchen, ja, also wenn man, da hat es jetzt gar nicht, also weil das greift die Gefäße noch mehr an, ja, und Alkoholstress tatsächlich wahrscheinlich gleich, spielen eine ähnliche Rolle, aber haben halt ein ganz anderes Setting. Oft kommen sie natürlich auch zusammen, ja, das heißt, derjenige, der viel Stress hat, trinkt auch gerne zum Ausgleich oder vermeintlichen Ausgleich Alkohol, ja. Das ist dann doppelt schlecht. Ja. Beim Alkohol ist es so ein bisschen, manchmal hat es auch positive Einflüsse, ja, dass man natürlich ein bisschen enthemmter ist.
Ja, klar.
Dass die Gefäße auch erstmal ein bisschen weiter werden durch Alkohol. Das heißt, und dann irgendwann ist aber so ein bisschen der Umkehr.
Also Timing ist gefragt.
Timing habe ich jetzt nicht gesagt. Ja, ich hatte ja gesagt, Alkohol ist in jeder Menge schlecht.
Jetzt haben wir schon über das Alter auch ein bisschen gesprochen und eigentlich ist es ja auch so, je älter du wirst, desto, du merkst ja auch, deine Sexualität verändert sich ein Stück weit. Ne? Zusammenhang jetzt mit solchen Geschichten, Rauchen, Alkohol und Potenz ist eine Geschichte. Ist es normal, ist es natürlich, dass die Lust im Alter auch automatisch abnimmt? Also ist das so ein Gesetz der Natur oder ist das auch individuell sehr unterschiedlich?
Nee, tatsächlich auch. Also das sind ja auch manchmal Begriffe, die so ein bisschen durcheinander kommen. Die Libido, also die Lust, ja, die hat im Prinzip erstmal auch nichts mit der Erektion zu tun. Und du hast gesagt, das verändert sich im Alter ein bisschen, ja, die Prioritäten werden anders. Aber die Lust nimmt tatsächlich mit dem steigenden Alter etwas ab. Wenn das aber rapide ist, ist das auch eine Sache, wo man mal nachschauen sollte. Ja? Das heißt, es gibt zwei Faktoren. Erstens stört es mich. Ja? Also so auch da oder stört es mich und meine Partnerschaft. Ja. Dann sollte man da natürlich mal nachschauen. Und es kann aber auch sein, dass dahinter ein Testosteronmangel liegt. Ja, wenn das Ganze extrem ist oder vielleicht auch noch mit anderen Faktoren zusammenfließt, wie zum Beispiel so eine depressive Grundverstimmung, ja, Gewichtszunahme, auch da kann so ein schleichender Testosteronmangel hinterstecken und dann kann man das zum Beispiel auch gut behandeln.
Sagt Dr. Volker Wittkamp, heute zu Gast bei den Halbzeitlegenden. Ihr könnt ihm sehr, sehr gerne folgen. Das sollt ihr auch. Doc Intro heißt er bei Instagram. Und wir haben es schon gesagt, falls ihr TikToker seid, dann könnt ihr natürlich auch dem Kanal Dr. Sex folgen, wie knapp 1 Million andere Menschen. Wirklich sehr beeindruckende Zahlen. Und alles zur heutigen Folge könnt ihr natürlich auch angucken bei uns in den sozialen Netzwerken, bei den Halbzeitlegenden. Uns gibt es auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn, einen WhatsApp-Kanal haben wir tatsächlich auch. Volker, ist es so, dass die Probleme der Männer speziell mit der Sexualität zugenommen haben in den letzten Jahren? Stichwort Leistungsgesellschaft, gefühlt steigt der Druck, jeder muss irgendwie alles unter einen Hut bringen, beruflich erfolgreich, im besten Fall noch ein perfekter Papa. Also all diese Sachen, Social Media, was da so mit reinspielt. Hast du den Eindruck, dass es schwieriger wird, so als Mann in diesen Zeiten und dass das automatisch auch zu gesundheitlichen Folgen führt?
Tatsächlich ein bisschen ja. Also gerade nicht unbedingt in der Praxis, ja, da ein bisschen weniger, aber wenn ich mich Social Media mäßig umschaue oder auch teilweise Fragen reinbekomme, was ja auch immer wieder passiert, dann hat man schon das Gefühl, dass da ein gewisser Leistungsdruck einerseits besteht, ja, dass man tatsächlich ja sehr gut performen muss, dass man natürlich sehr viel mehr Vergleiche hat als früher, ja, sei es auch durch Pornokonsum, sonst was, dass man was ja viel auch unrealistische Darstellungen sind.
Ja.
Ja, und dass man dadurch auch so ein falsches Bild hat. Andererseits fühlt man sich als Mann mittlerweile auch, weiß man auch nicht mehr so richtig, wie soll ich mich verhalten. Ja, mhm. Auch das ist im Moment so ein bisschen ein schwieriges Thema, finde ich. Klar, also es gab diesen Druck schon immer, ja, das auf jeden Fall. Gefühlt wird er aber tatsächlich ein bisschen mehr.
Und ist das altersabhängig? Also zum einen die Scham und zum anderen auch die Neugier. Kannst du da Unterschiede zwischen älteren Menschen und relativ jungen feststellen?
Auf jeden Fall. Also es gibt noch auch diese älteren Menschen, die da noch teilweise ein noch größeres Tabu haben, weil darüber gar nicht gesprochen worden ist, weil vielleicht auch aufklärungsmäßig ein bisschen was falsch lief. Ja. Dann gibt es vielleicht wieder so eine Generation, gerade 70er Jahre oder sonst was, die da sehr offen mit umgehen. Mhm. Ja. Und irgendwie haben wir im Moment so eine Mischung bei uns. Ja. Wir sind zwar einerseits konfrontiert die ganze Zeit mit sexuellen Inhalten und trotzdem irgendwie ein bisschen verklemmt dabei. Ja. Mhm. Und das ist irgendwie gerade so eine komische, explosive Mischung, die man mitbekommt.
Ja, ich glaube beim Thema Pornos, weil du es gerade schon angesprochen hast, da ist inzwischen, glaube ich, ein etwas anderes Bewusstsein bei den Leuten verankert, weil als es Pornos relativ neu noch gab am Markt, war das so irgendwie, das hat so eine ganze Generation auch ein Stück weit, glaube ich, auf eine falsche Fährte gelockt und inzwischen weiß man, wie gefährlich das auch sein kann. Sind Pornos auch bei dir im Alltag, in der Praxis Thema? Also gibt es Menschen, die da so ein bisschen drauf hängen bleiben?
Sagen wir mal so, es gibt natürlich da zwei verschiedene Paar Schuhe. Pornos an sich sind nicht gefährlich, ja, und verderben einen.
Sie können
auch
ja auch
nicht,
Lust machen,
ja.
Auch da kann man ja sagen, ne?
Genau, so man muss halt sich, gerade wenn man in jungen Jahren Pornos konsumiert, bewusst sein, dass das im Prinzip wie ein Actionfilm ist. Ja, das ist, als ob man sich den neuen Vin Diesel oder James Bond anguckt. Ja, also alles, was da gemacht wird, das ist geschnitten. Ja, schon allein die Länge, also die Länge der Szene, aber auch die Länge der Geschlechtsteile ist natürlich selektiert, ja, das sind Profis. Genauso sieht es auch mit der Spermamenge aus. Ja. Es gibt tatsächlich Kunstsperma, es gibt kleine Schläuche, die unter den Penis geklebt werden und wo dann mit einer Kanüle, mit einer Spritze dann Fake-Sperma, ja. Ne? Also das ist tatsächlich das
also
ist
im
alles...
Im Film. Nicht in der Realität. Nicht, dass ich jetzt sage.
Und das ist alles geschnitten, das ist im Prinzip nicht alles. Ne? Auch da gibt es natürlich im Amateurbereich und es gibt auch Pornos, die ich wollte gerade sagen, nachhaltig produziert sind, aber...
wird alles wiederverwendet hier.
Genau. Nein, die natürlich auch aufs Frauenbild mehr achten. Ja, auch das ist eine Sache, die nicht so im normalen Leben hoffentlich auch abläuft. Ja, das ist natürlich dann noch ein anderes Thema. Das heißt, die Pornos an sich sind nicht das Schlechte, wie sie auch vielleicht manchmal produziert werden, ist eine andere Sache. Genauso gut gibt es natürlich auch Süchte. Ja, da hat dann eher der Urologe weniger, aber es gibt auch Leute mit zu tun. Das wäre dann eher was für eine Psychotherapie. Das heißt, Leute, die Pornosucht haben, ja, und davon nicht mehr loskommen. Im Prinzip wie bei jedem Genuss.
Bei jedem Sucht,
ich kann mich erinnern, als in meiner Jugend kam der Film Eis am Stiel raus. Und wir sind da reingerannt. Und waren schon völlig begeistert, weil man einen ungeschützten Zungenkuss gesehen hat. Der war also völlig offen dokumentiert und das war für uns schon das höchste der Gefühle seiner Zeit gewesen. Und wenn wir dann 16, 17, 18 waren und haben das gesehen, da haben wir gedacht, boah, jetzt wissen wir Bescheid. Ja?
Ich glaube, heute ist schon schwer, einen Zungenkuss überhaupt noch irgendwo zu sehen. Da sieht man vorher so viele andere Sachen, ja,
stimmt.
Ja,
stimmt.
Dass man Zungenkuss
sieht. Stört natürlich dann, denke ich schon, die Einstellung auch dazu, weil man eben gar nicht mehr selbst die Dinge erfahren muss, sondern eben schon viel mehr mitbekommt, als man selbst vielleicht sehen will in dem Moment. Ja. Ja. Aber ich glaube, das ist eben ein Thema, was auch kein urologisches Thema ist, sondern das ist einfach ein gesellschaftliches oder...
Genau, und ich hatte es ja eben gesagt, also ne, ein Actionfilm oder sonst was, das guckt man mit der Familie auch schon mit kleinen Kindern zusammen. Wobei ich mag die Richtung nicht, wo das hingeht, aber nein, und da wird vielleicht auch drüber geredet, dass das, ne, dass das natürlich Quatsch ist, schon mit kleinen Kindern, dass das nicht real ist, ja, und Pornos konsumiert man halt im Stillen für sich alleine und redet vielleicht auch nicht mit jedem drüber und merkt halt nicht, dass das vielleicht nur Show ist und dass dabei was nicht stimmt. Ne?
Was ist denn eigentlich das Hauptthema, um mal wieder auf das urologische Gesamtbild zu kommen, was ist denn das Hauptthema, mit dem man als Urologe so tagtäglich im Schnitt konfrontiert wird. Es wird ja wahrscheinlich nicht Pornosucht oder sonst was sein, sondern es sind ja die ganz normalen Themen. Was ist denn so das urologische Thema unserer Zeit?
Also tatsächlich ist es da so ein bisschen schon eher das Klischee und es ist der ältere Mann mit Prostatabeschwerden beziehungsweise zur Prostatakrebsvorsorge. Ja. Das ist einfach vom Krankheitsbild her ist es mit Abstand das meiste. Ja. Und dann kommen tatsächlich auch so Sachen wie Nierensteine. Auch ältere Frauen mit einer Inkontinenz spielen tatsächlich keine kleine Rolle. Und man muss natürlich auch gucken, wo die Praxis ist. Ja, Praxis in Kreuzberg sieht anders aus als die in Mecklenburg. Ja. Das heißt, in Kreuzberg hat man wahrscheinlich schon auch gerade an einem Montag, Dienstag sicher mehr Leute, die irgendein Brennen in der Harnröhre haben.
Du schaffst es jetzt ja auf deinen Social-Media-Präsenzen, die wir ja schon ausreichend gewürdigt haben, aus guten Gründen, diese doch manchmal sehr schwer zugänglichen Themen so runterzubrechen, dass es auch ein Stück weit unterhaltsam ist. Wie gelingt dir das? Also wo nimmst du diese Ideen dafür her, um das so präsentieren zu wollen und zu können?
Also man muss tatsächlich sagen, dass teilweise da auch ein Team dahinter steckt, ja, oder dass ich immer derjenige bin, der am Ende dann sagt, ja, das mache ich oder das mache ich nicht. Aha. Ja, auch wenn es natürlich so vielleicht mal ein bisschen klamaukiger ist, und da ist tatsächlich eine Gratwanderung, ne? Dass man einerseits natürlich die Leute versucht abzuholen, ja, mit vielleicht auch ein paar kleinen Witzen, dass es aber dann andererseits auch immer wieder fachlich fundiert und richtig ist. Und ich glaube, das schaffen wir tatsächlich bei Dr. Sex ganz gut, dass wir da eine gute Mischung gefunden haben, um die jungen Leute, ja, um, sage ich mal, jetzt neudeutsch nicht zu cringe zu wirken, ja, weil, muss man auch sagen, ich bin mittlerweile auch 43, Sheila ist noch älter, Umut geht auch auf die 40 zu, das heißt, wir sind...
Ihr seid eigentlich gar nicht mehr Generation TikTok, ne?
Wenn genau, so, klar, dafür haben wir natürlich auch die fachliche Kompetenz.
Ja. Aber umso wichtiger ist es ja, die Ansprechhaltung zu haben, um genau dafür Menschen auch zu begeistern.
Genau, und irgendwann, und es ist schön, Leistung, dass du das sagst, weil irgendwann, wenn mir jetzt einer sagen würde, ne, wie gesagt, Papa, das ist aber cringe, was du da machst oder sonst was, ja, dann würde ich auch überlegen, ist das vielleicht noch die richtige Plattform für mich oder kaufen die einem das noch
ab? Also wenn die Zahl derer, die euch folgen, stimmt, dann ist es garantiert die richtige Plattform für euch, weil ihr schafft es ja wirklich, die Leute für auch schwierige Themen in lockerer Art und Weise zu interessieren. Das finde ich grandios.
Ja, ja. Und das Schöne ist, wir haben ja, du hast gesagt, knapp 1 Million, ich glaube, wir sind bei 940.000. Die Zahl wächst auch gar nicht so wirklich. Ich habe mir zuerst gedacht, wann kriegen wir endlich die Millionen? Die haben wir nicht, aber ich glaube, es ist tatsächlich auch so, dass auf TikTok viele dann wieder weggehen irgendwann, weil das natürlich auch da ist das mehr so ein Pubertätsding, mehr Sexualaufklärung und irgendwann, ja, hat man es dann auch vielleicht drauf, ja, und dann kommen aber immer wieder genug von unten nach, ja, und deswegen ist die Zahl recht konstant, gar nicht so im Wachstum, ja, weil ich glaube tatsächlich, die Leute haben es irgendwann, ja, haben es gelernt.
Ja, achtet ihr da auf bestimmte Dinge, also benutzt ihr bewusst dann auch etwas jüngere Sprache? Habt ihr vielleicht auch No-Gos, wo ihr sagt, also solche Begrifflichkeiten, da überschreiten wir da eine Grenze? Wie sind da so eure Regeln?
Ja, das Problem ist natürlich, wir wären eigentlich in der Sprache sehr viel freier gerne, weil Social Media, TikTok, Insta, das Problem ist, dass viele Sachen, die im Gesundheits- oder gerade in dem Feld sind, dass die gesperrt werden vom Algorithmus. Ja. Ja, also sobald du Penis sagst, sobald du Sex sagst, sobald du Sperma sagst oder sonst was, Ejakulation. Ja. Und das ist natürlich bei uns schwierig. Mhm. Ja. Und dann musst du manchmal, da hört sich das ein bisschen komisch an. Das
muss so weggepiept werden teilweise.
Entweder,
auch, ne?
Entweder wird es weggepiept oder du musst es halt tatsächlich wieder der berühmte kleine Freund da unten, ja, so wo du es auch nicht mehr hören kannst. Ja, aber dann weiß halt jeder direkt, was gemeint ist. Es hört sich halt wirklich doof an.
Ja.
Ja, aber dass man halt wirklich, wir gucken uns alles an Pornos an, hoch und runter, aber wir dürfen halt nicht Penis bei Social Media sagen und dann performt das Video nicht.
Ne? Mal gucken, ob unsere Folge heute gesperrt wird, so oft wie wir Penis gesagt haben. Ich sage jetzt noch dreimal Penis, Penis, Penis. Mal
aber
gucken, was passiert.
Rein aus medizinischem Interesse, muss ich sagen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin jetzt in meinem normalen Leben nicht besonders medizinisch interessiert. Also, dass ich jetzt da alles lese oder irgendwie hypochondrisch veranlagt wäre und mir alles ständig abtaste. Also so ist es nicht. Ich fand aber, und das muss ich wirklich sagen, in der Vorbereitung auf die heutige Folge, das, was ihr macht, wirklich absolut top und wirklich klasse, weil selbst ich bin dann hängen geblieben an den Videos, weil ihr es ja auch immer mal aufpeppt mit, ja, mit der einen oder anderen schrägen Anekdote, und das gehört halt irgendwie dann auch dazu, um Interesse zu wecken. Und also ich hätte mal gern eine. Erzähl doch mal irgendwie eine.
Solange sie nicht von mir ist. Oh nein, es gibt tatsächlich wirklich viele urologische Anekdoten, ja. Und egal, ob man sie jetzt selber in der Praxis erlebt hat oder auf Konferenzen oder sonst was, teilweise auch tragische. Ja, es gibt tatsächlich, hatte ich ja auch sogar schon mal vorgewarnt, dass es diese berühmte Verletzung gibt, dass mit dem Staubsauger masturbiert wurde, ja, und es dadurch zu Verletzungen kommt. Es gibt Dinge, die sich in die Harnröhre eingeführt werden, egal ob es Pfeifenreiniger, Wunderkerzen oder sonst was sind, ja. Was auch gerne da reingeworfen wird, ist Dinge, die sich anal eingeführt werden. Aber das ist tatsächlich eine andere Fachrichtung. Ich sage immer, das ist der noch unbeliebtere Facharzt eigentlich, der Proktologe, der hat damit zu tun.
Stimmt, da gibt es noch einen, der ist noch weniger beliebt als du. Ja. Als der
Urologe. Aber wie kommen diese Leute dann zum Arzt? Sagen die da, ich habe da irgendwas gesehen, keine Ahnung, wie das da reingekommen ist? Oder erklären die das dann schon detailliert, was da passiert ist? Oder fragst du gar nicht, du siehst und machst dann einfach, was angezeigt ist?
Je nachdem. Es gibt Leute, die sagen, die geben das ganz offen zu und sagen, ist das? Oder gerade auch, wenn man so im Fetischbereich unterwegs ist, ja, die sagen dann genau, nee, das habe ich mir da und da mitgemacht oder sonst was. Ja. Und dann gibt es schon auch die Leute, die dann irgendwelche Ausreden suchen, warum es halt dann zu irgendwelchen Sexunfällen oder sonstigem kam. Und es gibt tatsächlich auch einen großen Markt für Fetischsachen. Ja, man kann auf Amazon Harnröhren, Vibratoren kaufen, die noch mit Strom stimulieren. Es gibt Keuschheitskäfige für den Penis mit Schloss. Also ist tatsächlich, das ist so ein kleines Rabbit Hole, wo man gerne mal unterwegs sein kann bei Amazon Fetischprodukten. Nein, also auch da, wie gesagt, ist so ein gewisses Kink-Shaming nicht angebracht. Also es ist, wenn man auf gewisse Sachen achtet, soll das jeder tatsächlich machen, solange es bei einem selber ist, ja, und man vielleicht versucht, da so ein bisschen drauf zu achten, dass man sich nicht verletzt. Ja, genauso gut könnte ich dem Extremsportler sagen, ja, passt du da auch mal ein bisschen besser auf, wenn du mit einem dritten gebrochenen Bein wieder in der Notfallambulanz landest.
Jetzt ist es ja so, wenn du in eine Arztpraxis, in eine Klinik kommst, wirst du ja meistens schon am Empfang gefragt, was haben sie denn? Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte also irgendwie den Schlüssel für meinen Käfig vergessen.
Vollbesetzter Wartebereich an der Anmeldung. Ne?
Dann würde ich möglicherweise das Problem hier in dem Raum durchaus äußern, hätte aber ein Problem, da vorne zu sagen,
das
was
kann
ich
sein,
habe.
Ja, genau. Also das kann natürlich sein, dass am Empfang dann er oder die Dame, dass man da vielleicht eine kleine Notlüge gebraucht, aber später muss man natürlich die Wahrheit sagen, und es gibt tatsächlich auch Einsätze, da muss man die Feuerwehr dazu holen und die flext dann irgendwas auf. Ja, auch das passiert mit normalen Penisringen, dass teilweise dann wirklich da härtere Geschütze aufgefahren werden müssen.
Hast du das schon mal erlebt, sowas?
Ja, tatsächlich. Ja,
auf jeden Fall. Du lieber Himmel, wirklich. Ja. Kriegt man das wieder raus aus dem Kopf dann, oder bleibt sowas irgendwie auch hängen und man denkt, auch nochmal ein paar Jahre später kommt dieses Bild wieder hoch?
Ist tatsächlich noch nicht so Déjà-vu-mäßig. Also wenn ich dran denke, habe ich es wieder im Kopf. Aber es ist tatsächlich jetzt nicht so beim Mittagessen irgendwann so aufgeploppt oder abends, wenn ich versuche einzuschlafen. So schlimm ist es noch nicht. Ist
schön, dass wir das heute trotzdem noch mal aufarbeiten, das ein oder andere.
Jetzt kommt es vielleicht
so hochgespült.
Ich denke mal, man hat dann auch eine sehr professionelle Distanz wahrscheinlich zu den Themen und will einfach die Probleme lösen und nicht bewerten. Also darum geht es ja eigentlich beim Arzt auch nicht.
Ne? Auf jeden Fall. Klar wird dann natürlich danach dann beim Essen mit den Kollegen oder sonst was auch mal der ein oder andere Witz darüber gemacht. Ja, das ist natürlich auch, wird selbst bei tragischen Sachen gemacht. Das ist vielleicht auch so eine Art der Verarbeitung. Ja. Mhm. Aber natürlich hat man in dem Moment, respektiert man das. Und auch wenn man so Sachen erzählt, werden natürlich auch keine Namen genannt oder sonst was. Ja. Aber klar, jeder verarbeitet das natürlich auch ein bisschen anders.
Es gibt ja den Frauenarzt, Den Männerarzt in der Form gibt es nicht. Wir haben vorhin ganz am Anfang der Aufnahme ja auch ein bisschen gelernt, warum das so ist, weil eben auch Frauen hier zum Urologen kommen. Aber es gibt auch immer wieder Stimmen, die sagen, die Vorsorgebereitschaft des Mannes würde sich steigern lassen, wenn es eben diesen Männerarzt gäbe. Bist du Team Männerarzt, dass du sagst, man sollte sowas eigentlich mal einführen? Oder meinst du, so wie es im Moment läuft, ist es eigentlich okay?
Nee, tatsächlich, so wie es im Moment läuft, ist es okay. Ich weiß gar nicht, was man dann für eine, also ob es eine komplette neue Fachrichtung ist. Man muss allgemein halt die Bereitschaft von Männern, die ist ja auch nicht nur im urologischen Bereich, so, sondern auch wenn es um Thema Darmkrebs oder sonst was geht, ist die Vorsorgebereitschaft bei Männern geringer als bei Frauen.
Ja, hast du eine Idee, warum das so ist?
Tatsächlich nicht. Also wir hatten ja eben auch das Thema Vorsorge angesprochen und dass diese berühmte Hafenrundfahrt, das Abtasten der Prostata, ja, das ist jetzt aus der Vorsorge rausgenommen. Das muss nicht mehr gemacht werden. Viel wichtiger ist der PSA-Wert. Vielleicht ist das tatsächlich auch eine Sache, dass mehr Männer sich zum Urologen trauen und
schon,
sagen, ja, ey, das macht der nicht mehr, das wäre mir unangenehm. Ja, es ist tatsächlich viel wichtiger, ist ein Blutwert, den man abnimmt, den können wir ja dann locker besprechen.
Ja,
ja, und deswegen ist das, glaube ich, vielleicht schon ein Schritt, den man in ein paar Jahren sieht. Ja, und ansonsten, ich glaube, das kennt alle von Männern, dass die tatsächlich beim Thema Gesundheit ja einfach ein bisschen weniger.
Ich glaube, dass Männer auch vielleicht doch das schwächere und ängstlichere Geschlecht sind. Also ich habe auch mal die Situation gehabt,
das unterschreibe ich komplett,
dass eine nicht ganz so gute Nachricht mir überbracht wurde nach so einem Check-up. Das hat sich dann alles zum Glück in Wohlgefallen aufgelöst. Aber meine erste Reaktion war völlig bescheuert. Ich habe für mich eigentlich gedacht, ich gehe nicht mehr zum Check-up. Ja, das ist mir hier zu unangenehm.
Aber das ist ein menschlicher Reflex,
ja,
glaube ich.
Ich habe dann beim nochmaligen Nachdenken natürlich gemerkt, dass es totaler Blödsinn war. Aber es war wirklich die erste Grundreaktion.
Ne? Klar, das ist das Problem. Ne? Jahrelang läuft alles gut und man ist stolz darauf, dass man so fit ist. Und dann irgendwann, eigentlich wenn es wichtig wird, sind halt auch die Zeiten, wo die vielleicht etwas schlechteren Nachrichten kommen oder wo man halt reagieren muss, ja, und oder noch schlimmer, wo man vielleicht was ändern muss, ja, gerade auch Thema Lifestyle und sowas, ja.
Mhm.
Und dann am Anfang, wenn wir alle jung sind, geht man gerne zum Arzt, ja, weil wenn der einer sagt, essen Sie weniger, rauchen Sie weniger und trinken Sie nicht so viel Alkohol, ja, dann sagt man halt, was will der Idiot?
Ja.
Aber
erst mal selber zum Arzt.
Aber dann fängt es halt an, wichtig zu werden. Ja,
wie machst du eigentlich deinen eigenen Check-up?
Tatsächlich, mittlerweile PSA-Wert mache ich regelmäßig. Ich nehme mir einfach selber Blut ab. Ja. Manchmal frage ich meine Pflege, aber tatsächlich saß ich letztens noch hier und habe mir mit der Kanüle selber Blut abgenommen.
Und wie oft bestimmst du deinen PSA-Wert?
Ich bestimme den wahrscheinlich zu oft, ja. Und wenn der in Ordnung ist, muss es gar nicht so oft sein. Auch noch nicht mal jährlich.
Hast du so einen Trick, um Männer ein bisschen zu dieser Vorsorge zu animieren? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, wenn ich mit dem Satz komme, dann kommen die wirklich regelmäßig, weil dann haben sie es verstanden.
Ja, das Problem ist ja, die müssen ja erstmal kommen. Ja? Und wenn die dann erstmal da sind, ja, dann ist es ja meistens, merken die, dass es ja gar nicht so schlimm ist. Das heißt, wir müssen die Leute ja erstmal die Praxis bekommen und das passiert eben halt auch nur durch so Sachen, wie wir jetzt hier machen. Ja, selbst wenn wir dadurch 2, 3, 4, 5, 10 Leute in die Praxis bekommen, ist das ja schon mal gut, ja, dass die merken, erstens ist es wichtig, zweitens, es wird wahrscheinlich schon nicht so schlimm sein. Mhm. Oder halt auch durch Kampagnen, ja, durch meine Videos, ja, und wie gesagt, wenn die erstmal in der Praxis sind, dann merken die meistens, das ist jetzt nicht schlimm.
Gehen wir nochmal auf das Thema Prostatakrebs. Du hast gesagt, PSA-Wertbestimmung ist ja eigentlich nur eine Blutabnahme oder Urin oder keine Ahnung, wie der bestimmt wird.
Im Blut, genau.
Im Blut. Und ist ja eigentlich völlig, völlig easy. Dann hast du den Wert und kannst sehr früh erkennen, ob eben eine Prostatakrebsgefahr besteht. Wenn du es nicht machst, kann der sehr spät erkannt werden. Kannst du uns mal was sagen zur Heilbarkeit des Krebses in Abhängigkeit des Stadiums, wann er bestimmt wird und vielleicht dann auch, wie wichtig die Vorsorge ist, daraus resultierend, weil du eben schon mit Vorsorge sehr viel machen und Schlimmes vermeiden kannst.
Genau, also ich glaube, dann gehen wir das andere eher mal positiv an. Also Prostatakrebs ist tatsächlich früh erkannt in über 90% der Fällen komplett heilbar. Ja, so, und du hast es eben schon angesprochen, dafür ist der PSA-Wert wichtig. Der ist aber kein richtiger Tumormarker, ja, sondern er kann zeigen, da ist vielleicht was nicht in Ordnung. Und dann werden halt weitere Untersuchungen gemacht, wie MRT. Wenn da was auffällig sein sollte, dann wird eine Biopsie gemacht. Und wenn da was Auffälliges ist, wenn da Tumor entdeckt wird, kann entweder auch bestrahlt werden, ja, eine Operation kann vonnöten sein. Und wenn das Ganze eben nicht passiert, ja, früher ist tatsächlich Prostatakrebs auch gar nicht so selten erst aufgefallen durch zum Beispiel, wenn er schon metastasiert war. Ja, und dann, dass Leute mit Rückenschmerzen zum Arzt kamen oder Lymphknotenschwellungen. Ja, und das war halt dann schon eine metastasierte Erkrankung. Und dann sprechen wir nicht mehr von diesen 90%. Ja, dann ist es fast eher schon das Gegenteil. Ja. Das heißt, je früher das Ganze erkannt wird, je regelmäßiger man zur Vorsorge geht, umso besser ist diese häufige Tumorart wirklich heilbar.
Du hast diese Kampagnen auch gerade schon angesprochen. Passiert dir da genug? Also du mit dem, was du steuern kannst, machst ja schon wirklich mehr als genug und erzeugst sehr viel Aufmerksamkeit. Aber da kommt ja dann auch die Politik, das Bundesgesundheitsministerium und all die da Teilhaber sind dieser ganzen Geschichte. Passiert dir da genug oder wünschst du dir da noch mehr Aufmerksamkeit?
Doch, da passiert auf jeden Fall schon einiges, ja. Das Wichtigste wird gerade wieder im Prinzip abgestimmt. Ja, wir hatten jetzt gerade gesagt, dass die rektale Untersuchung, die ist raus aus dem Vorsorgekatalog. Der PSA-Wert ist ein sehr wichtiger Wert, aber der wird zum Beispiel noch nicht von den Krankenkassen übernommen. Mhm. Ja, so, und das ist zum einen so ein bisschen, weil die Leute dann teilweise sagen, nee, ja, das kann ich mir nicht leisten.
Was kostet das?
Sagen wir mal 30 Euro. Mhm. Ja, so. Hört sich erstmal nicht viel an, aber dann hat man beim Zahnarzt das noch, dann hat man beim Hautarzt das noch.
Nicht jeder hat die 30
Euro
mehr.
Dann hat man die 30 Euro da noch. Ja? Ja. Aber andererseits finde ich eigentlich viel schlimmer, dass man sich denkt, ja, warum wird der denn von den Krankenkassen nicht übernommen?
Genau.
Weil so gut kann der ja dann nicht sein oder so wichtig. Ja? Und es gibt, die neuen Studien zeigen das, dass dieser PSA-Wert Leben rettet, dass er der wichtigste Teil der Vorsorge ist. Ja. Und das wird gerade auch wieder neu verhandelt und ich bin mir eigentlich recht sicher, dass wir da nächstes Jahr dann ein Ergebnis haben, dass der von den Krankenkassen übernommen wird. Und ich glaube, das ist tatsächlich der wichtigste Schritt.
Das ist ja wirklich verrückt, weil, wie du schon sagst, ne, bei so einem hohen Anteil an heilbaren Patienten, an heilbaren Fällen, je früher der erkannt wird, ist das ja eigentlich völlig absurd, das dann wieder rauszunehmen da. Also da greift man sich ja manchmal wirklich auch als entsprechender Arzt an den Kopf und sagt, was passiert denn da? Und so geht es, glaube ich, auch vielen Ärzten gerade momentan, ne, insgesamt.
Genau, ne? Und deswegen ist dieser PSA-Wert halt immer wieder in der Presse als, ja, als so ein bisschen Wert, der vielleicht nicht so nötig ist oder sonst was. Ne? Und wenn wir davon wegkommen, ich glaube, dann wird es tatsächlich auch nochmal einen ordentlichen Anteil mehr geben an Leuten, die das in Anspruch nehmen.
Ein wahnsinnig wichtiges Thema. Wir haben fast eine Stunde jetzt schon gesprochen über das Thema Männergesundheit, Gesundheit auch insgesamt. Und man könnte wahrscheinlich noch Tage weiterreden. Und trotzdem wird der liebe Dirk jetzt gleich, nachdem er sein Lieblingsinstrument einmal gespielt hat, und zwar das Jagdhorn. Für uns und vor allen Dingen für euch alle da draußen jetzt nochmal zusammenfassen, welche Learnings wir heute aus dieser wichtigen Folge mitnehmen.
Also ich glaube, ich habe ziemlich viel gelernt von Volker Wittkamp. Zum einen, beobachtet euch und zwar frühzeitig schon in jungen Jahren, beobachtet euren Körper. Und dann, wenn ihr irgendwas erkennt, geht zum Arzt. Der Arzt kann euch helfen, nicht das Internet, nicht ChatGPT oder andere künstliche Intelligenz. Der Arzt kann ganz individuell eure Probleme besprechen mit euch und vielleicht auch zu einer Lösung führen. Dann ist es so, Erektionsprobleme, die ein ganzes Leben auftreten können, auch schon in jungen Jahren, können nicht nur Erektionsprobleme sein, sondern sie können auf ganz was anderes hinweisen, beispielsweise auf eine Gefäßerkrankung, auf weit weg davon liegende Themen. Und nur der Arzt kann das wirklich beurteilen. Das kann auch hier kein Internet oder sonst irgendwas helfen. Deshalb geht zum Arzt, macht Vorsorge. Und was auch ganz wichtig ist fürs echte Leben, Pornos sind Actionfilme und keine Realität. Und fangt bloß nicht an, euch mit den Stars dieses Genre zu vergleichen.
Zu Hause bitte nicht nachmachen, könnte man auch sagen, genau so. Ja. Dr. Volker Wittkamp, heute bei den Halbzeitlegenden. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise und vor allen Dingen auch für die ganze Arbeit, die du machst für die Menschen da draußen. Bitte gerne weitermachen, denn es ist brutal wichtig. Wir hoffen, du hattest auch eine schöne Zeit bei uns und mach weiter so, lieber Volker.
Total, danke. Vielen Dank für die Einladung.
Danke, sehr dass gerne. Wir da sein durften. Und lieber Dirk, ich freue mich wie immer auch jetzt schon wieder auf nächste Woche, auf nächsten Donnerstag.
Und ich erst, denn da wird es auch wieder legendär. Halbzeit legendär, lieber Phil.
So sieht's aus. Vielen Dank, Volker. Pass auf dich auf. Mach's gut.
Tschüss.